SRF 1.
Hab 1, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Der Putsch in Burundi ist gescheitert. Es heißt, der Präsident sei zurück im Land. Wir klären die Wirren mit unserem Afrika-Korrespondenten Patrick Wülser. Freier Zugang zum See. Rorschacherberg versucht mit einem Steg. Doch auch dieses Beispiel zeigt, es gibt wohl keine Lösung ohne hohe Wellen. Dann seine Stimme und seine Gitarre treiben vielen die Tränen in die Augen. Nun trauert die Musikwelt um B.B. King, der 89-jährig starb. Wir würdigen den König des Blues. Und um eins, Musik und Rhythmus spielen auch für unseren Gast im Tagesgespräch eine zentrale Rolle. Wir treffen den Berner Schriftsteller Michael Fehr live von den Solothurner Literaturtagen. Im Studio sind Brigitte Kramer und Andi Lüscher.
Nach dem gescheiterten Putschversuch in Burundi ist Präsident Pierre Nkurunziza offenbar zurück in der Hauptstadt Bujumbura. Er sei dort an einem sicheren Ort, verlautete es aus dem Umfeld des Staatschefs. Nkurunziza werde sich noch heute an die Nation wenden. Zuvor hatten sich die Putschisten ergeben, das sagte deren Anführer Godefroy Niyombare offenbar in einem Telefongespräch mit der Agentur AFP. Mehrere Anführer der Putschisten seien festgenommen worden. Die UNO schätzt, dass seit Beginn der Unruhen in Burundi schon mehr als 100.000 Bewohner in die Nachbarländer geflüchtet sind. China und Indien stärken ihre wirtschaftlichen Beziehungen. Das ist das Resultat nach einem Besuch von Indiens Premierminister Modi bei Chinas Regierungschef Li. Insgesamt seien 24 Wirtschaftsabkommen und Absichtserklärungen unterzeichnet worden, hieß es. Vor allem in den Bereichen Eisenbahn, Raumfahrt, Seefahrt und Bergbau wolle man enger zusammenarbeiten. Heute ist der Handel zwischen den beiden Ländern unausgeglichen. China exportiert viel mehr Waren nach Indien als umgekehrt. In der Schweiz sind die Preise vieler Produkte für den Grosshandel gesunken. Die April-Statistik des Bundes zeigt, die Grosshandelspreise bei Schweizer Produkten gingen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,5% zurück. Günstiger wurden etwa Maschinen, Nahrungsmittel, Werkzeuge und Uhren. Produkte aus dem Ausland kosteten im April fast 9% weniger, zum Beispiel Maschinen, Erdöl und Computer. In Solothurn sind die 37. Literaturtage eröffnet worden. Bis am Sonntag können Interessierte an rund 200 Veranstaltungen teilnehmen, mit und von Schreibenden. Unter anderem lesen die Autoren Lukas Hartmann und Michael Fehr. Weitere Teilnehmer kommen aus Deutschland, Rumänien, den Färöerinseln und Island. Das Motto an den diesjährigen Solothurner Literaturtagen lautet «Konfliktstoff». Mehr als 1000 gefälschte Fünf-Lieber, das entdeckten Grenzschützer bei einer Zollkontrolle in Gondo im Kanton Wallis. Die Münzen befanden sich gemäß Angaben der Polizei im Kofferraum eines Autos mit italienischem Kennzeichen. Die Fünf-Lieber hätten einen Wert von insgesamt 5.430 Franken. Gegen die beiden Personen im Auto wurde eine Untersuchung eingeleitet. Sie wollten mit den gefälschten Münzen von Mailand über den Simplonpass nach Brieg fahren. Ein TÜV-Fahrer ist im Bündner Münstertal beim Rasen erwischt worden. Der Mann war mehr als doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt, nämlich mit 188 km pro Stunde in einer 80er-Zone. Er wurde zwischen Chief und Fuldera geblitzt. Der TÜV-Fahrer musste den Führerausweis auf der Stelle abgeben, wie die Polizei mitteilte. Sein Motorrad wurde beschlagnahmt. Der Tod des Blues-Musikers B.B. King hat zahlreiche Reaktionen in der Musikwelt ausgelöst. Viele äußerten ihre Trauer über soziale Netzwerke und schrieben, wie sehr sie die Musik von B.B. King beeinflusst habe. US-Sänger Lenny Kravitz twitterte, B.B. King habe mit einer einzigen Note ausdrücken können, was andere mit tausend Noten nicht geschafft hätten. Und der Schweizer Bluesmusiker Philipp Fankhauser sagte gegenüber Radio SRF, B.B. King habe Generationen von Rock- und Bluesmusikern beeinflusst und er werde noch weitere Generationen beeinflussen. B.B. King war gestern im Alter von 89 Jahren gestorben. Die Eishockey-WM 2020 findet in der Schweiz statt. Das hat der Kongress des Internationalen Eishockey-Verbandes entschieden. Wie erwartet, die Schweiz war die einzige Kandidatin. Die Spiele 2020 sollen voraussichtlich in Zürich und Lausanne stattfinden. Die letzte Eishockey-WM in unserem Land fand vor 11 Jahren statt. Das Wetter. Heute ist es kühl und nass, vor allem in den Alpen und im Süden regnet es teilweise kräftig. Morgen lockern die Wolken auf, am Nachmittag scheint vielerorts die Sonne, bei 19 Grad im Norden und 25 Grad im Süden.
Der Putsch in Burundi ist gescheitert. Die Putschisten haben ihre Niederlage eingestanden. Der amtierende Präsident des Landes soll wieder zurück in der Hauptstadt sein. Die Lage im bitterarmen ostafrikanischen Land bleibt aber unübersichtlich. Ich habe unseren Afrika-Korrespondenten Patrick Wülser in Nairobi gefragt, ist der Präsident denn tatsächlich wieder aufgetaucht? Hat er sich geäußert?
Die letzte überprüfbare Wortmeldung des Präsidenten ist eine zweizeilige Botschaft über den Kurznachrichtendienst Twitter. Er schreibt, ich bin wieder in Burundi und danke allen Patrioten. Ein Sprecher sagte heute Morgen, er werde sich demnächst via staatliches Radio an die Bevölkerung wenden. Das war vor einigen Stunden. Bis jetzt hat sich nichts getan. Gestern soll der Präsident noch in Tansania gesehen worden sein. Vielleicht hält er sich irgendwo in der Provinz Burundis versteckt, aber das sind alles Gerüchte.
Wie ist denn die Situation momentan in Burundi? Haben die Regierungstruppen wieder die volle Kontrolle?
Die Regierung sagt, sie habe alles unter Kontrolle. Die Putschisten seien mehrheitlich verhaftet. Das bestätigen teilweise sogar die Putschisten selber. Einige Generäle erklärten gegen Radio France den Putsch für gescheitert. Ein Journalistenkollege in Bujumbura sagte mir heute am Telefon, alles sei ruhig. Ich glaube ihm insofern, dass ich heute im Hintergrund Kinderlärm hörte und gestern um die gleiche Zeit waren es noch Schüsse.
Ist diese Ruhe denn auch nachhaltig?
Es spricht viel dafür, dass dieser Putsch tatsächlich gescheitert ist, dass die Mehrheit der Putschisten verhaftet worden ist. Aber was daraus wird, das ist völlig offen, weil das eigentliche Problem, nämlich ein Präsident, der sich an der Macht klammert, der entgegen der Verfassung ein drittes Mal nun kandidieren will, dieses Problem ist auch jetzt nicht gelöst.
Der Putschversuch hat in Burundi zu Verunsicherung geführt. Viele Ausländer verlassen das Land. Was bedeutet diese Unsicherheit für das ohnehin schon mausarme Land, auch wirtschaftlich?
Also Burundi rangiert auf dem Weltentwicklungsindex auf den hintersten Rängen. Die Mehrheit der Bevölkerung lebt von der Landwirtschaft. Burundi ist auf massive finanzielle Hilfe des Auslands angewiesen. Und in den vergangenen 10 Jahren des Friedens entwickelten sich nur Spurenelemente einer Wirtschaft. Und ein Manager einer Fluggesellschaft sagte mir gestern, dass in Bujumbura 800 Europäer warten, um das Land zu verlassen. Und das zeigt, alle Ansätze von Wirtschaft, von Investitionen, werden eben durch solche Ereignisse meistens um Jahre zurückgeworfen.
In Burundi tobte bis vor 12 Jahren ein blutiger Bürgerkrieg. 300'000 Menschen kamen ums Leben. Die Angst ist deshalb groß, es könnte erneut zu ethnischen Konflikten kommen. Ist diese Furcht berechtigt?
Es gibt in Burundi wie in Ruanda im Nachbarland diese ethnische Bruchlinie zwischen Hutus und Tutsis. Diese Bruchlinie ist noch lange nicht verheilt, kann auch jederzeit wieder aufbrechen. Es gibt auch auf beiden Seiten, auch jetzt zur Zeit, Scharfmacher, welche mit ethnischen Argumenten Politik machen wollen, welche Angst verbreiten. Aber im Moment ist diese Furcht nicht unbedingt berechtigt. Der Präsident ist ein Hutu und der Chef der Putschisten ist ebenfalls ein Hutu. Also es geht klar um eine politische Auseinandersetzung in Burundi.
Das die Einschätzungen von Afrika-Korrespondent Patrick Wülser. Sie hören Rendezvous bis um 1 mit diesen weiteren Themen. Um Leute zu überwachen, nutzen viele Unrechtsregimes IMSI-Catcher. Diese Geräte zur Handyortung kommen oft aus der Schweiz. Nun verschärft der Bundesrat die Kontrolle. Wem gehört das Seeufer?
Ich bin dafür, dass man einen Steg baut dort draussen. das nicht nur für den Wohner ist, der gerade dort am Rand wohnt, sondern für alle.
Ist natürlich nur die zweitbeste Lösung. Irgendwie müssen wir können die Leute enteignen, die hier wirklich am Seeufer sind.
Ein Knackpunkt, nicht nur in Rorschacherberg. Dann, die Eishockey-WM in Tschechien ist für die Schweiz schon Geschichte. Nun schaut man bereits vorwärts. 2020 wird das Turnier in unserem Land stattfinden. Und zum Tod von Blues-Ikone B.B. King. Hinreißende Töne, kurz vor eins. Moderne Technologien nützen häufig ausgerechnet Unrechtsregimes. Das gilt auch für sogenannte IMSI-Catcher. Das sind Geräte, die Handys orten können. Ein Regime kann damit zum Beispiel Demonstranten identifizieren und verfolgen. In der Schweiz verkaufen mehrere Firmen solche Geräte, auch an zwiespältige Staaten. Menschenrechtsorganisationen kritisieren das schon lange. Diese Woche nun hat der Bundesrat reagiert. Er will heikle Geschäfte künftig nicht mehr bewilligen. Dominik Meyer hat die Hintergründe.
Katar, Kuwait, Vietnam, diese und weitere wenig demokratischen Staaten haben in den letzten 3 Jahren bei Schweizer Firmen Überwachungstechnologie bestellt. Technologie, um Handys zu orten, Handys zu identifizieren oder auch um Gespräche oder Nachrichten zu stören oder zu manipulieren. Im Kampf gegen Kriminelle sind solche IMSI-Catcher und ähnliche Geräte wichtig. Auch Schweizer Polizeikorps setzen sie ein. Heikel aber wird es in Staaten, wo Menschenrechte wenig wert sind. Das weiß auch Erwin Bollinger. Er leitet den Bereich Exportkontrolle im Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO.
Ein Regime, das autoritär ist, könnte Regimegegner abhören, könnte sie dann erkennen und könnte auch dann diese Leute ins Gefängnis stecken zum Beispiel.
Bollingers Leute haben in den letzten 3 Jahren rund 100 Exporte von Überwachungsgeräten und Software bewilligt, im Wert von über 30 Millionen Franken. Fast alle Gesuche erhielten grünes Licht, denn bislang hatte der Bund kaum rechtliche Möglichkeiten, Nein zu sagen. Und das sei immer mehr zum Problem geworden, sagt Erwin Bollinger.
Man stellt fest, dass es eine Zunahme von Gesuchen gegeben hat, auch in Ländern, bei denen sich der Bundesrat und die Behörden nicht sicher sind, ob ein Export nicht zu einem Missbrauch dieser Güter führen könnte.
Genau deshalb habe der Bundesrat diese Woche entschieden, Überwachungstechnologie dürfe nicht mehr exportiert werden, wenn, Zitat, Grund zur Annahme besteht, dass ein Staat sie zur Unterdrückung von Menschen, zur Repression also einsetzt. Nur, wie genau beurteilt der Bund dies künftig?
Dazu gibt es Berichte über die Menschenrechtssituation in einem Land. Das SECO arbeitet auch mit anderen Stellen zusammen, Stellen des Bundes, aber auch ausländische Stellen, wo man sich dann ein gesamtes Bild machen kann, ob eben Grund zur Annahme besteht, dass diese Güter missbraucht werden.
Sagt Erwin Bollinger vom Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO. Balthasar Glättli ist Fraktionschef der Grünen im Bundeshaus. Er ruft seit langem nach strengeren Regeln. Glättli freut sich über den Entscheid des Bundesrats, sagt aber, es müsse sich nun auch konkret etwas ändern.
Ich werde den Bundesrat anfragen, welche der bisher bewilligten Gesuche jetzt nach den neuen Regeln nicht mehr bewilligungsfähig wären, damit man sieht, wie ernst es der Bundesrat mit dieser Verschärfung nimmt.
Erwin Bollinger vom SECO sagt, es werde sich etwas ändern. Manche Geschäfte würden wohl ins Ausland abwandern.
Was auch sein könnte, ist, dass die neue Bestimmung eine abschreckende Wirkung hat und gewisse Gesuche gar nicht mehr gestellt werden, weil die Exporteure davon ausgehen müssten, dass in heikle Länder Gesuche nicht mehr bewilligt würden.
Mehrere Firmen in der Schweiz exportieren IMSI-Catcher und ähnliche Geräte. Welche Konsequenzen Sie aus dem Bundesratsentscheid ziehen, ist offen. 2 angefragte Firmen haben bislang nicht reagiert. Das Geschäft mit Überwachungstechnologie ist ein verschwiegenes Geschäft.
Minuten vor 1. Direkt am Ufer eines Sees flanieren und sich vom Alltagsstress erholen. Das ist ein großes Bedürfnis von vielen Schweizerinnen und Schweizern. Doch längst nicht überall kommt man ungehindert zum See. Das Ufer gehört zu Villen oder Häusern privater Besitzer. Immer häufiger sucht man die Lösung deshalb im See mit Flaniermöglichkeiten auf einem Ufersteg. Ein solcher Steg ist zum Beispiel am St. Galler Ufer des Bodensees in der Gemeinde Rorschacherberg geplant. Ein umstrittenes Projekt, das demnächst an die Urne kommt. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher.
Wellenschlag und Seemöwengeschrei hören Velofahrer und Spaziergänger zwischen Rorschacher Berg und Rorschach nur selten. Ruhe und Natur, Fehlanzeige. Ein durchgehender Seeweg fehlt. Auf einer Länge von über 600 Metern versperren Privatvillen der Öffentlichkeit den direkten Zugang zum See. Trottwar und Veloweg liegen an einer dicht befahrenen Hauptstraße. Das soll sich nun ändern, fordert Michael Burb von der örtlichen CVP.
Das ist eine sehr prekäre Verkehrssituation und die Fußgänger marschieren dieser tristen und im Sommer sehr heißen Straße entlang mit dem Verkehr und wollen jetzt eben ein attraktives Wegstück aufmachen, das auch der Naherholung dient.
Der Weg soll über einen 2,5 Meter breiten Betonsteg führen, rund 100 Meter draußen im Bodensee, weitestgehend parallel zum Seeufer. Ein Fußweg direkt am Ufer durch die privaten Gärten der Seeanstößer wäre nur mit Zwangsenteignungen möglich und das käme die Gemeinde sehr teuer. Diese sicherte den Grundbesitzern beim Landkauf nämlich zu, dass kein Seeweg gebaut wird. Der Gemeindepräsident von Rorschacherberg, Beat Hiers.
In der Schweiz ist das Grundeigentum oder die Eigentumssicherheit ein sehr hohes Gut. Das wird vom Staat sehr gut geschützt. Darum haben wir auch einen funktionierenden Staat. Und das kollidiert mit den Interessen des öffentlichen Seezugangs. Und da sucht man einen Kompromiss und endet am Schluss im See.
Doch auch die Lösung im See draußen macht den betroffenen Villenbesitzern keine Freude. Sie haben eine IG gegründet, deren Sprecher Kommunikationsberater Sven Bratke, auch er als Hausbesitzer am See, ein direkt Betroffener.
Es ist sicher ein hässliches Konstrukt und es ist optisch nicht schön anzuschauen. Die Sicht ist verdeckt und es macht teilweise auch Lärm. Also ich bin überzeugt, dass da nicht alle ganz leise und still wie auf einer Predigt durchwandern, sondern dass da auch Events stattfinden und Feiern stattfinden und dann macht es auch Riesenlärm und gerade der See, der transportiert den Lärm ungemein.
Außerdem lasse man sich als Villenbesitzer am See von Spaziergängern nicht gerne in die eigene Stube schauen. Für das gegnerische Komitee, bestehend vor allem aus Mitgliedern der FDP und SVP und deren Präsident Markus Lörtscher, sind mitunter auch die Finanzen ein Problem.
Es kostet sehr viel Geld. Und ja, wenn Sie das anschauen, diese schöne Natur hier, ich denke, der Mensch gehört aufs Land. Der ist in der Evolution vom Wasser aufs Land gekommen. So ein Betonsteg hier draußen auf dem Wasser, das gehört hier einfach nicht her.
Dezidiert anderer Meinung ist hier CVP-Mann Michael Burb. Für ihn hat ein öffentlicher Zugang zum See oberste Priorität.
Wir haben aber auch Ehepaare, Partnerschaften, Kinderlose, die sagen, wir bezahlen sehr viel an die Gemeinde. Das ist ihr Anliegen, dass sie sagen, das ist unsere Naherholung, hier wollen wir auch etwas für uns.
5,5 Millionen Franken würde der Steg im See kosten. Die Gemeinde müsste 3,5 Millionen aufbringen. Während die SVP und die FDP gegen den Steg sind, hat die örtliche SP noch keine Parole gefasst. Die CVP ist gespalten. Ebenso die Bevölkerung.
Ich bin dafür, dass man einen Steg baut dort draussen, dass nicht nur für die Anwohner ist, die gerade dort am Rand wohnen, sondern für alle.
Schöner wäre es, man hätte am Ufer ein bisschen mehr für die Öffentlichkeit etwas.
Und mit dem Steg hat halt der Rorschacherberg früher noch mal etwas verpasst. Die hier nicht bauen, haben ein bisschen zu viele Konzessionen gemacht. Das hätte jetzt den Weg billiger können machen.
Ist natürlich nur die zweitbeste Lösung. Weil irgendwie müssen wir können die Leute enteignen, die da wirklich am Seeufer sind. Aber der Steg wird wahrscheinlich schwierig sein.
In der Tat dürfte der Steg einen schweren Stand haben. Selbst wenn das Stimmvolk von Rorschacherberg am 14. Juni diesen Steg annehmen sollte, dürften jahrelange Rechtsstreite folgen.
In der Gemeinde Rorschacherberg soll die Bevölkerung also dank einem Steg Zugang zum Bodensee bekommen. Dabei geht es auch um die ganz grundsätzliche Frage, wem das Ufer gehört. Max Ackermann von der Inlandredaktion, ist das, was wir gehört haben, ein typisches Beispiel?
Ja, durchaus. Seeufer sind natürlich gesuchte Wohngegenden, für wenige allerdings. Und es sind beliebte Naherholungsgebiete für viele. Das ist ein Interessenkonflikt, der schwierig zu lösen ist. Es gibt Seen, wo das gut gelungen ist, der Hallwiler, der Pfäffiker, sogar der Bieler See, die sind praktisch lückenlos zugänglich für die Allgemeinheit. Auch der Greyerzer See nach längeren Rechtshändeln, aber andernorts wird immer wieder und zum Teil seit Jahrzehnten gestritten auf politischer und auf rechtlicher Ebene.
Wie sieht es denn rechtlich aus? Steht irgendwo, dass wir, die Allgemeinheit, das Recht hat auf freien Zugang zu Seen oder Flüssen.
Ja, so ausdrücklich und so deutlich sicher nicht. Der Schutz vor Privateigentum, das ist ein sehr hohes Gut in der Schweiz. Allerdings sind die Eigentumsverhältnisse gar nicht immer so klar. Große Teile der Seeufer sind aufgeschüttet. Man nennt das Konzessionsland. Da gibt es bestimmte Einschränkungen für die Eigentümer. Außerdem, in der Schweiz darf man grundsätzlich über Wiesen und durch Wälder gehen, auch wenn die im Privatbesitz sind. Das steht so seit über 100 Jahren im Zivilgesetzbuch. Das ist etwa ein Unterschied zu Italien, wo man auf Wanderungen plötzlich wieder vor hohen Zäunen steht. Und dann verlangt das Raumplanungsgesetz von den Behörden, dass sie See- und Flussufer freihalten und den öffentlichen Zugang erleichtern. Aber aus all dem den Anspruch ableiten auf freien Zugang zu allen See- und Flussufern, das sei nicht statthaft, finden zum Beispiel die Experten beim Bundesamt für Raumplanung.
Nun haben wir gehört, dass Rorschacher Berg das Problem mit einem Steg lösen will. Da wird also quasi vor der Nase der Hausbesitzer gebaut. Ist das eine Lösung oder entstehen dadurch neue Probleme?
Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Ein Steg kann im Einzelfall eine Kompromisslösung sein, aber eigentlich finden Stege alle schlecht. Die Seeanstöße, die sich auch davon gestört fühlen, die Landschafts- und Naturschützer, die sie hässlich finden und Nachteile für Tiere, Pflanzen und Wasserqualität befürchten. Und wer einen Uferweg will, der will eben einen Weg am Ufer und nicht einen draußen im See.
Es gibt immer wieder Vorstöße für den freien Zugang zu Seen und Flüssen. In der Schweiz kämpft unter anderem der Verein Rive Public, öffentliche Ufer, mit einer Initiative für den freien Zugang. Ein populäres Anliegen, hat es auch eine Chance?
Ja, zuerst muss das Anliegen, muss diese Initiative mal lanciert werden. Noch kennt man weder den Text noch wer mitmacht, ob zum Beispiel auch Landschafts- und Naturschützer mit im Boot wären. Aber natürlich, freien Zugang zu Gewässern ist sicher populär und da kann auch eine kleine Organisation, kann da Erfolg haben. Allerdings sind die Gegner einflussreich, das zeigt schon eine Bootsfahrt auf dem Genfersee zum Beispiel, wo 97% des Schweizer Ufers bebaut sind, oft mit Prachtvillen von Autorennfahrern und Industriegrößen. Oder ein Blick an den Zürichsee, dort sind zwar knapp die Hälfte der Seeufer frei zugänglich, aber fast ausschließlich auf der linken, der schattigen Seeseite, wenn man so sagen will, am rechten Seeufer, an der Goldküste von Zollikon, Küsnacht oder Herliberg dagegen, da ist fast alles privat.
Danke für diese Einschätzungen. Das war Inlandredaktor Max Ackermann. Aus der Traum im Viertelfinale. Das Schweizer Eishockey-Team hat an der Weltmeisterschaft in Tschechien eigentlich mehr gewollt. Besser klappt es vielleicht in 5 Jahren. Dann nämlich wird die Schweiz die Eishockey-Weltmeisterschaft austragen. Das Turnier soll dem Sport und der Mannschaft neuen Schwung verleihen. Sportredaktor Bert Sprecher.
Es war gewissermaßen eine Ehrenrunde für die Promotoren der WM 2020 in der Schweiz. Projektchef Peter Lütti musste lediglich die Pläne vorstellen. Mehr nicht. Mögliche Konkurrenten hielten sich zurück, wie schon so oft in den letzten Jahren, sagt Peter Lütti.
Man kann gegeneinander kandidieren, es war auch für 2016 waren 2 Bewerber da. Aber wenn es irgendwo geht, dann ist sicher so, dass ein Bewerber, der eine gute Bewerbung hat, der eine seriöse Bewerbung hat, sicher da zum Zug kommt.
Dass der Konkurrenzkampf klein bleibt, hängt vor allem mit der jährlichen Durchführung des Turniers und einer begrenzten Auswahl an Ländern zusammen.
Es fallen Kanada und USA fallen weg, weil die sich in erster Linie konzentrieren auf die U20, U18 und Frauenweltmeisterschaft. Und darum ist in Europa der Kreis relativ klein. Und so hat man so traditionsgemäß so alle 10, 12, 14 Jahre eine Chance auf eine A-Weltmeisterschaft. Und da ist es natürlich schon so, dass man auch Fairness und Respekt walten lässt.
Und zugunsten des anderen auf eine Kandidatur verzichtet. Oder sich etwas in Geduld übt. Dies tat beispielsweise Finnland und setzte eine geplante Kandidatur zugunsten der Schweiz nicht um. Die Nordländer werden dann vermutlich ein Jahr später, 2021, zur Verfügung stehen. Die Organisation von Weltmeisterschaften im Eishockey ist nicht immer ein gutes Geschäft. Junioren- und Frauenturniere lassen sich kaum finanzieren. Dagegen füllt eine Weltmeisterschaft der Männer die Kassen, bestätigt Peter Lüthi. Auch rückblickend auf die letzten beiden Turniere in der Schweiz, 1998 und 2009.
Beide Male gab es einen Gewinn, weil die Zuschauerzahlen zählen. Die sind halt davon abhängig, wie gut der Sport ist oder wie gut die Organisation ist.
2009 blieben am Ende gut 3 Millionen Franken Gewinn. Peter Lüthi ist zudem überzeugt, die Organisation einer Weltmeisterschaft ist nicht nur wirtschaftlich positiv. Auch schlummernde Projekte werden so angeschoben.
Es gibt verschiedene Dinge, die mit einem Ziel einer A-Weltmeisterschaft, einem Fernziel, dem Verband und den Clubs einfacher fallen. Ich spreche da von Projekten, sprechen wir von Infrastruktur, von Umbauten, sprechen wir aber auch von Ausbildung, von Dingen, die eben einfacher gehen, wenn ein Fernziel vorhanden ist.
Der Schweizerische Eishockeyverband erhofft sich also nicht nur Geld, wenn dann im Frühling 2020 in Zürich und Lausanne um den WM-Titel gekämpft wird, sondern auch einen weiteren Entwicklungsschritt im Schweizer Eishockey.
King of Blues. Diesen Titel erhält man nicht einfach so, diesen Titel muss man sich erarbeiten. Der amerikanische Blues-Sänger B.B. King hat das über Jahre hinweg geschafft. In der Nacht auf heute ist er 89-jährig gestorben. Musikredaktor Peter Bürli mit einer Würdigung.
B.B. King brachte den Blues wie kein anderer ins Bewusstsein des breiten Musikpublikums. Hätte es für diese Behauptung einen Beweis gebraucht, wäre der 1989 erbracht worden, als seine Version von «Ain't Nobody Home» als Lied für den Werbeclip einer populären Jeansmarke verwendet wurde. And now you are standing on my doorstep, telling me how much you need me, baby, ain't nobody home. B.B. King, der King des Blues, kam aus den Südstaaten und hatte wie die meisten schwarzen Musiker in der Kirche zur Musik gefunden. Vor meiner Army-Zeit war ich ein Sänger religiöser Lieder, sagte er im Doc-Film Sounding Out von 1972. Aber in der Army begann ich Blues zu singen, wie viele andere.
Before the Army, I was a spiritual singer, see. But when I went in the Army, I started singing Blues. And I think most guys do.
Genug Gründe, den Blues zu singen, hätten die Schwarzen gerade in der Army tatsächlich gehabt. B.B. King war wie seine ganze Verwandtschaft sehr religiös und hätte sich nicht getraut, etwas anderes als Spirituals zu singen, weil es sonst Peitschenhiebe gesetzt hätte.
All of my relatives were very religious and I was ashamed, man, to sing anything other than spirituals around home. In fact, I'd probably get whipped.
Blues und Jazz hörte B.B. King in den 40er Jahren am Radio und ab Schallplatten und er war sofort elektrisiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Mit der elektrischen Gitarre hatte B.B. King schon bald einen Sound gefunden, der zu seinem Markenzeichen wurde. »1964 spielte B.B. King dieses mitreißende Konzert im Regal Theatre in Chicago. Und im Mittelpunkt stand immer seine elektrische Gitarre, die er liebevoll Lucille nannte. B.B. King pflegte zu diesem Instrument eine wirklich innige Beziehung. Und diese Liebe blieb auch unzähligen Gitarrenadepten rund um die Welt nicht verborgen. So wollten viele klingen. Und wenn nicht genau so, dann wollten sie doch von diesem speziellen Sound inspiriert werden.« Der Rocker Eric Clapton wie der Jazzer John Scofield. B.B. King musste sich nie Sorgen machen, dass sein Erbe nicht gepflegt würde. So wie er das auf einem seiner letzten Studioalben wünschte im Song «See that my grave is kept clean» – «Behaltet mir mein Grab sauber». Well, there's one kind of favor I'll ask of you.
Zum Tod von Blues-Sänger B.B. King, der Bericht von Musikredaktor Peter Bürli. Es ist gleich eins, eine Art Töne in Worten, das gibt es gleich bei uns. An den Solothurner Literaturtagen treffen wir den Berner Schriftsteller Michael Fehr. Er ist unser Gast im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen, heute mit Andi Lüscher.
In Burundi haben sich die Putschisten ergeben. Präsident Nkurunziza kehrte offenbar zurück in die Hauptstadt. Die UNO schätzt, dass seit Beginn der Unruhen in Burundi schon mehr als 100.000 Bewohner in die Nachbarländer geflüchtet sind. China und Indien stärken ihre wirtschaftlichen Beziehungen. Indiens Premierminister Modi und Chinas Regierungschef Li haben 24 Wirtschaftsabkommen und Absichtserklärungen unterzeichnet, etwa im Bereich Eisenbahn. Der Tod des Bluesmusikers B.B. King hat zahlreiche Reaktionen in der Musikwelt ausgelöst. Viele äußerten ihre Trauer über soziale Netzwerke. Sie schrieben, wie sehr sie die Musik von B.B. King beeinflusst habe.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.